aktuell nutzen ganz viele AI zur Prozessoptimierung in diversen Bereichen. Also sei es jetzt Predictive Analytics, sei es Content-Erstellung, sei es irgendwie Flow-Generieren bei E-Mail-Automations. Aber ich hatte auch einen ganz großen Austausch und da kam auch immer wieder das Thema auf, wie kann man AI eigentlich anders nutzen? Kann man AI auch kreativ nutzen?
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast Christina Skuris, Head of E-Commerce bei Camel Active. Moin Christina, schön, dass du da bist.
Hallo Florian, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben uns neulich erst auf der OMR in Hamburg irgendwie persönlich getroffen. Hat mich sehr gefreut. Da sagtest du, dass das für dich irgendwie auch so ein besonderes Event war, weil du, glaube ich, bei dir zu Hause relativ viele Leute einquartiert hattest und ihr gemeinsam irgendwie diese große Digital-Experience da mitgenommen habt. War das alles irgendwie Leute bei dir irgendwie aus dem Team? Also ist das der Spirit, den du so in deinem Team hast oder was war das für eine Situation?
Ja, das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Und ja, da haben wir uns ja tatsächlich auch das erste Mal live gesehen. Aber OMR ist ja auch immer wie so ein großes Klassentreffen mit allen Dienstleistern, Brands, die man so kennt, Leuten, die man irgendwie über die Zeit im E-Commerce, in der E-Commerce-Bubble dann auch zu guten Bekannten und Freunden geworden sind. Aber tatsächlich hatten wir ein Team-Event daraus gemacht, weil OMR ist ja auch gut umstritten, ist zwar auch hart gewiped, aber es ist halt auch mal gut umstritten. Gehe ich zu OMR? Ja, nein. Was bringt mir das? Ja, nein. Ich betreue ja nach wie vor, dass das einen extremen Mehrwert hat. Und OMR ist auch so ein bisschen das, was du draus machst. Aber wir haben halt auch den großen Team-Spirit-Motivationsfaktor genutzt und haben wirklich geschaut, dass wir möglichst viele Leute aus dem Team, ich muss aber sagen, aus Team E-Com und Team Marketing, mitgenommen haben. Und Karten sind natürlich extrem teuer. Wir haben es gegönnt, haben dafür aber ein komplettes Sleepover gemacht. Das war ein super Team-Bonding-Event und im Nachhinein habe ich auch gehört, auch sie hätten auch einfach 3 Tage bei mir Workation machen können, zusammenarbeiten können und das wäre auch mega cool gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir den Vibe super mitgenommen, super viel wieder genetzwerkt, Kontakte geknüpft, aber auch wirklich coole Masterclasses mitgenommen.
Ja, mega. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, als du auf einmal hinter mir standst. Wir haben uns ja am Stand von Hugo Brennenstuhl, die haben so eine Charting-Lounge da gebaut, mit irgendwie auch einem bekannten Podcast-Gesicht, nämlich der Marc von Hugo Brennenstuhl, der hatte da die Idee und da haben wir uns dann irgendwie durch Zufall getroffen, habe mich total gefreut und ja, mir ist irgendwie im Kopf geblieben, was du erzählt hast. Weil ich finde, dafür steht so ein bisschen irgendwie auch unsere Branche. Denn wenn irgendwie der E-Com 1 nicht ist, dann ist es irgendwie verstaubt und alteingesessen. Dass du uns sagtest, Mensch, Teambonding für uns wichtig, aber natürlich müssen wir irgendwie gucken, wie wir es hinkriegen und machen da für uns eine Top-Experience drauf, indem wir auch irgendwie um die OMR herum halt irgendwie Zeit zusammen verbringen, eine gute Zeit haben. Und ich finde, das spricht total für einen guten Vibe bei euch im Team. Ich bin von sowas immer ein Riesenfan. Wir machen ja auch bei MoveSell extrem viel. Wir haben in den letzten Jahren so Vacations gemacht. Da waren wir in Malaga, in Portugal und. Und ich persönlich mag das total gerne. Und ich finde irgendwie immer das schön zu hören, wenn Leute wie du diesen Spirit auch an sich in Marken und Unternehmen reinbringen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt kleine Startups sind, sondern irgendwie Mittelstand eine gewisse Größe haben und trotzdem wird das so gelebt. Und darum dachte ich, Mensch, ja, ist doch irgendwie möglich. Man muss einfach nur irgendwie 1-2 Sachen mal anders denken und anders machen. So von daher ist ja, fand ich cool, ist im Kopf geblieben.
Ja, cool. Jetzt hast du die Messlatte ganz schön hochgelegt mit Malaga und Portugal. Da muss ich jetzt wahrscheinlich einiges bieten demnächst. Aber tatsächlich bin ich auch immer der Ansicht, die Energie, die du irgendwie lebst und die du verbreitest, das ist halt wie so ein Wildfire. Das verbreitet sich halt und beschleunigt auch andere oder inspiriert auch andere oder motiviert auch andere. Und ich glaube, ja, wenn, dann ist das vielleicht eine meiner Superpower, dass ich da einfach sehr viel Leidenschaft habe und Energie in die Sache stecke und das glaube ich sehr ansteckend.
Ja, definitiv. Spürt man ja auch. Ich meine, du bist auch auf vielen Events unterwegs und da muss man sich nichts vormachen. Wenn man jetzt einfach nur wirklich von 9-to-5 seinen Job macht, da unterwegs ist, dann ist das schwer, quasi diese ganzen Themen wie irgendwie Events, Positionierung, Team und so, alle irgendwie in der Zeit zu wuppen und ich finde, das spricht immer sehr für Leute, die da auch noch vielleicht nochmal so einen extra Schritt gehen, aber vielleicht auch, weil es nicht irgendwie anstrengend und erzwungen ist, sondern ganz natürlich. So, von daher, ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier quatschen. Jetzt sind wir ja schon irgendwie in so ein Zeitthema reingerutscht. Vielleicht spulen wir nochmal ein bisschen zurück. Wer bist du und was machst du?
Ja, Christina, freut mich sehr. Ich bin tatsächlich Head of E-Commerce von der Marke Camel Active für das Unternehmen Bültel. Ich erzähle das immer so, weil Bültel noch nicht so viele gehört haben. Wir aber die Masterlizenz für den EMEA-Bereich für die Marke Camel Active haben. Ja, genau. Camel Active ist eine Lizenzmarke. Vielleicht kennen das einige, manche vielleicht nicht. Dieses Lizenzmodell, wir haben die Masterlizenz vor allem für den Apparel-Bereich. Es gibt auch noch Sublizenzen für Schuhe, für Taschen und für Socken und Unterwäsche. Die sind dann auch an Sublizenznehmer verteilt, die wir auch mit verwalten. Und es gibt natürlich auch noch Camel Active auf dem asiatischen Markt, aber wir sind verantwortlich für die EMEA-Region. Und ja, zu mir vielleicht noch. Ich komme ursprünglich mal aus dem kreativen Bereich, habe Kommunikationsdesign studiert, relativ schnell gemerkt, dass mir Digitalkonzepte sehr liegen, war dann bei den großen Hamburger Kreativagenturen, bin auch sehr froh drüber, habe viel gelernt, also bei Jungformat, Springer und Jacobi, damals auch noch bei Publicis gewesen, viel mitgenommen, einmal die ganze Laufbahn von Cannes und Award hier und da und dort und das ganze Leben nur in der Agentur. War eine super Zeit, will ich nicht missen. Irgendwann dann aber auf Unternehmensseite gewechselt, damals noch bei Bijou Brigitte gewesen und dann ja irgendwann zu Camel Active gekommen.
Okay, ja, bewegter Gang, viel passiert. Ich wurde neulich auch von unseren Amazon-Partner nach Cannes eingeladen. Und ich war noch nicht da. Wie würdest du das so in irgendwie zweiter Sätzen beschreiben? Was erwartet einen da?
Das ist natürlich auch ein krasser Vibe. Wir waren damals dann auch mit dem Team da und durften dann auch einen goldenen Löwen abholen, den man übrigens, wenn man sich den ins Regal stellen will, noch bezahlen darf. Von daher, wir waren auch noch jung und hatten kein Geld und haben uns den dann natürlich nicht ins Regal gestellt. Aber ich glaube, die Erinnerung bleibt für ewig. Und ich kann noch eine ganz lustige Geschichte erzählen. Es sind auch eigentlich die Nebengeschichten, die so interessant sind. Wir saßen damals noch auf der Yacht von dem Yahoo-Gründer, weil mein Kollege damals, wir sind dann da durch die Straßen, durch den Hafen gelaufen, der dann einfach Leute auf der Yacht angequatscht und haben wir den ganzen Abend mit dem Yahoo-Gründer auf der Yacht verbracht. Das war auch ein super, super netter Abend. Genau, aber solche kleinen Nebengeschichten schreibt das Leben und ja, die vergisst man halt nicht.
Okay, crazy. Also gut, dass ich das nachgefragt habe. Das klingt halt was man auf gar keinen Fall vergisst. Wahnsinn. Okay, dann erzähl doch mal, was macht die Marke Camel Active?
Camel Active, genau. Camel Active steht für Outdoor Casual Wear, also für einen aktiven Lebensstil. Wir positionieren uns eigentlich immer so ein bisschen in der Mitte zwischen Outdoor-Bekleidung, aber auch urbaner Casual Wear, also was sich einfach bequemes, qualitativ hochwertiges, modisches auch in meinem Daily Adventure sozusagen tragen kann, wenn ich täglich unterwegs bin. Ich kann damit sehr viel raus in die Natur gehen, kann aber auch einfach meinen täglichen Lifestyle damit genießen. So, es sind meistens sehr naturverbundene Kunden. Wir haben auch eine sehr starke, loyale Kundschaft noch von früher, sind aber gerade dabei, die Marke komplett zu modernisieren. Das sieht man auf jeden Fall auch schon in den Top-Produkten, in der Kollektion, im Online-Shop, Social Media und so weiter und so fort. Haben da auch noch ganz viel vor. Markenverjüngung kennen ja auch viele vergleichbare Marken aus dem Fashion-Umfeld, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Aber gerade dieser Bezug zur Natur und zum Draußensein, das ist auch was, wo man sich persönlich sehr gut mit identifizieren kann.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe mir das immer mal angewöhnt nach so sehr intensiven Events für mich, wenn ich jetzt irgendwie Vorträge halte, also teilweise auch 2-3 Vorträge an 2 Tagen, und dann bin ich echt häufig absolut durch danach und dann gehe ich immer wandern. So, sei es jetzt irgendwie, wenn es in Deutschland ist, irgendwie im Harz oder sonst auch ja nochmal weiter weg. Und da habe ich euch auch verortet. So, das heißt, wirklich funktionale Kleidung irgendwie für Naturliebhaber. Also kann ich total aus Kundenperspektive bestätigen. Und du sagtest, ihr habt eine Masterlizenz. Jetzt hast du gesagt, okay, es gibt nochmal Unterschiede. Kannst du kurz einmal erzählen, was sich hinter Masterlizenz wirkt? Das heißt, ihr seid wirklich die Einzigen, die über alle Kanäle hinweg in EMEA die Ware verkaufen oder was verbirgt sich dahinter?
Genau, also wir sind ja eine sehr Wholesale geprägte oder gewachsene Brand. Das heißt, es ist immer noch der Großteil des Umsatzes kommt aus dem Wholesale. Und das ist auch gut so, wenn der Wholesale ist ja auch wichtig, auch für eine Markenreichweite. Aber der komplette D2C-Bereich, den durften wir tatsächlich erst seit 2020 aufbauen, weil wir da erst die Masterlizenz hatten. Und das bedeutet, dass wir für die D2C-Kanäle in Absprache mit dem Lizenzgeber natürlich die Kanäle aufbauen durften. Und dazu haben wir dann auch noch 15 eigene Stores von unserem Franchise-Partner übernommen, den Online-Shop weiter ausgebaut, zum allerersten Mal Social Media gemacht. Das ist dann quasi alles erst seit 2020 gewachsen und somit bezeichne ich uns, und du hast früher vorhin schon mal einmal gesagt, bezeichne ich uns tatsächlich immer noch wie so ein kleines Mini-Startup, weil dieser komplette D2C-Bereich und dieser E-Com-Bereich noch relativ jungfräulich ist und wir da einfach noch sehr viel grüne Wiese haben, noch sehr viel gestalten können und noch sehr viel machen und angehen können. Und das macht super viel Spaß.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Gerade D2C ist ja ein Riesenprojekt. Ich erinnere mich an eine Folge mit Stabilo, die sich das Thema irgendwie mit einer Strategie bis 2030 vorgenommen hatten. Das wurde ja wirklich über Jahre gedacht. Ist das dann bei euch dann wirklich abteilungsübergreifend oder läuft das irgendwie unter dir oder hast du einfach spezielle Aufgaben dabei? Wo ist das bei euch aufgehängt in der Organisation?
Als wir das Projekt damals gestartet haben, das war auch noch mein Vorgänger, der die Infrastruktur erstellt hat, da hatten wir auch noch ganz viele andere Themen bei uns im Unternehmen, wie zum Beispiel ein eigenes Logistikzentrum mit Autostore und so weiter und so fort. Es gab auch noch das große Thema ERP-Ablöse. Von daher waren damals viele Themen parallel und wir haben damals oder mein Kollege hat damals entschieden, dass wir relativ unabhängig von anderen Ressourcen den Bereich aufbauen. Das heißt, wir haben mit externen Partnern, mit einer externen Agentur das Shopsystem gebaut. Das Einzige, was wir oder wo wir angeschlossen waren, waren damals die Stammdaten, die aus dem ERP kamen für die Produkte. Alles andere wurde drumherum gebaut. Also das PIN-System, die Fotoshootings wurden organisiert. Wir haben uns für ein Shop-System entschieden. Wir nutzen Shopware 6 tatsächlich. Damals auch in den Babyschuhen noch geonboardet. Das heißt, wir hatten noch mit allen Kinderkrankheiten zu tun. Mittlerweile läuft das System super stabil und wir haben auch einen super Partner an unserer Seite, der uns da unterstützt. Genau, dann die Marktplatzanbindung über eine Middleware, genauso dann die ganzen Tools, Bezahlanbieter, die dazu kamen, aber auch Chendable für unsere Produktdatenfeeds, das ganze Marketing neu aufgesetzt und. Das ist dann Stück für Stück gewachsen und jetzt kommen wir tatsächlich zu einem Punkt, wo wir wieder mit dem Unternehmen viel mehr zusammenwachsen, weil wir haben die Stores dazu bekommen, jetzt müssen wir die Stores mit dem E-Com verknüpfen, um eine Omnichannel-Experience hinzubekommen. Wir bauen unser Marketing aus, um wirklich auch Omnichannel-Marketing betreiben zu können. Customer Centricity ist ja bei allen gerade Thema, auch Zalando gerade geclaimed, Customer First. Ist bei uns ein Riesenthema, das ganze Thema CRM-Aufbau, Strukturierung steht absolut im Fokus. Von daher werden jetzt die Fachbereiche und das, was wir extern aufgebaut haben, jetzt immer mehr mit dem Unternehmen verknüpft, sodass alle davon profitieren können und auch von den Kundendaten natürlich profitieren können.
Okay, wow. Also ich weiß ja, wie aufwendig die verschiedenen Teilbereiche, die du gerade beschrieben hast, sein können. Also das klingt nach keinem Projekt, was ihr erst seit 2 Monaten macht, sondern das muss ja wirklich irgendwie mit einem vernünftigen Fundament angefangen, irgendwie mit Themen wie irgendwie ERP, aber auch Middleware und so weiter aufgebaut werden. Das ist ja echt gar nicht so ohne. Und ist denn bei dir im E-Com, da gibt es nämlich durchaus unterschiedliche Strukturen, ist da primär das Thema wirklich so Digital Sales? Oder geht es dann wirklich auch um Branding, was du über deine Kanäle da aktiv irgendwie mitverantwortest und beeinflusst? Also wo fühlst du dich vielleicht so naturgemäß mehr zugeordnet? Eher so Sales oder eher Marketing, Branding?
Ah, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Thema, was du ansprichst. Ich persönlich, in meiner Brust schlagen natürlich zwei Herzen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich komme aus den großen Kreativagenturen. Das heißt, ich habe ein Gespür fürs Branding. Ich habe da eine Kompetenz auf jeden Fall. In den letzten Jahren aber auch ein sehr starkes Verständnis für Tech und Infrastruktur und Aufbau von Systemlandschaften, Prozessoptimierung, ganz viel innovative Denkweisen, AI etc. pp. Kann auch keiner mehr hören, aber nutzt jeder aktuell. Von daher ist der E-Commerce-Bereich erst mit beiden Herzen gewachsen. Wir haben ganz viel auch Marketing-Themen angestoßen, sag ich mal. WhatsApp angestoßen letztes Jahr, Social Performance angestoßen letztes Jahr. Und jetzt haben wir aber eine ganz, ganz starke Unterstützung noch im Marketing dazu bekommen, um das auch ressourcentechnisch zu stärken. Und deswegen sind viele Themen, jetzt werden vom Branding mehr forciert, dass das Branding mehr gespielt wird, dass die Sichtbarkeit mehr da ist. Und ich kann mich dann mit dem ganzen Team noch ein bisschen mehr auf Expansion konzentrieren, auf weitere AB-Testings, Conversion Rate Optimierung, all die Themen, die vielleicht ein bisschen nebenher liegen geblieben sind, weil man einfach viel, viel, viel parallel anstoßen wollte. Da kann man jetzt ein bisschen mehr den Fokus drauf legen, denn da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und genau, auch das Thema CRM, da gibt es ja auch die technische Perspektive, als auch die Brand-Perspektive. Ich glaube, da sind super Energien, Synergien, die man zusammen nutzen kann, um das eben groß zu machen.
Ja, ja, ja. Man merkt schön, wenn du die Themen beschreibst, wie viel Themen es dann doch noch links und rechts gibt, die darauf einzahlen und dass man nicht irgendwie ein Thema einfach nur isoliert betrachten kann, wo man sagt, okay, ich nehme das jetzt vor und ignoriere alles andere links und rechts, sondern es spielt irgendwie alles damit rein. Okay, und das Thema Marktplätze, ist das für dich auch eine Möglichkeit, aktiv Branding zu gestalten? Weil du hast jetzt eben auch schon von Social Performance gesprochen und. Bei den Marktplätzen gibt es ja durchaus verschiedene Sichtweisen. Ne? Manche sagen, ja, ich baue hier auf jeden Fall Marke auf. Ne? Ich erinnere mich an einen, an einen Gast von Natural Elements. Coole Podcast-Folge. Und der hat gesagt, Mensch, wir sind hier, diese Nahrungsergänzungsmittel. Und mit Sebastian war das der Podcast. Mhm. Der hat gesagt, ja, natürlich. Also wir sehen Amazon, also jetzt hier in dem Fall ging es um Amazon, an dem Marktplatz als klare, als kleinen Kanal, um unsere Marke aufzubauen. Andere wiederum sagen, nee, da geht es irgendwie um Sales, die Marke bauen wir eher irgendwie über Social, vielleicht in Kombination mit Social Commerce auf. Wie schaust du auf die Marktplätze oder gegebenenfalls sogar Unterschiede in den einzelnen Marktplätzen?
Ja, das auf jeden Fall. Und tatsächlich hat sich die Sichtweise auch so ein bisschen geändert, beziehungsweise die Wahrnehmung auch über den Tellerrand hinaus bei uns im Unternehmen, weil am Anfang war tatsächlich eine ganz klare Betrachtung nur auf Sales-Perspektive. Und da betrachtet man natürlich den DB mit den ganzen Fees und Gebühren und Transaktionskosten. Und hier und da ist natürlich der eigene E-Commerce erstmal profitabler als die Marketplaces in der One-to-One-Betrachtung. Das aber... da gab es ja eine super Studie auch letztes Jahr von Klarneo zu, wie das Suchverhalten ist und dass aber die meisten Leute im Fashion-Bereich beim Zalando suchen, bei einem About You suchen, noch vor einem Google und noch vor einem Amazon tatsächlich sogar, im Fashion-Bereich jetzt konkret, zeigt ja ganz eindeutig, dass es eben auch ein Kanal ist, wo du eine Sichtbarkeit und eine Marken-Awareness bekommen kannst. Ich glaube, dann liegt es daran, wie du dich als Marke präsentieren willst und so ein bisschen ist es auch immer ein Testing herauszufinden, okay, welche Kombination funktioniert. Ich da würde auch ganz ehrlich sein, wir haben bisher außer Sponsored Products und meine Teaser-Seite und so noch nicht so viel gemacht bei den Fashion Marketplaces, da das ja auch immer ein gewisser Invest ist, möchten da aber oder haben auf jeden Fall den Fokus erkannt, dass wir super gerne mehr auf Sichtbarkeit gehen möchten bei den Marketplaces, um da auch eben die neue Kundschaft anzusprechen. Wir machen ganz viele Auswertungen aktuell hinsichtlich Kollektion. Gibt es Unterschiede in der Kollektion bei den Bestandskunden, die vielleicht schon auf dem Onlineshop kaufen, die Marke kennen, aber auch Neukunden, die zum Beispiel über Marktplätze kommen, die Marke vielleicht noch nicht kennen, die über das Produkt auf die Marke aufmerksam werden. Und da dann Unterschiede in der Kollektion zu sehen, welche Produkte werden wo mehr gekauft, das ist ein super spannender Insight, weil wir auch in der Kollektion selbst Unterschiede haben, was den Modernitätsgrad angeht. Und das ist für uns gerade ein ganz, ganz spannendes Thema auch in der Produktentwicklung. Und um nochmal auf Amazon zu kommen, da gibt es bei uns ja auch noch die Vorgeschichte, dass wir ein Hybridmodell bei Amazon haben und Amazon ganz lange schon im Wholesale betreuen und der Wholesale-Bereich von Amazon beziehungsweise der Vendor-Bereich auch erst seit 2020 oder 2021 in den E-Com-Bereich gewechselt ist und wir Amazon dann auch erst zusätzlich, beziehungsweise wir dann zusätzlich noch den Seller-Kanal aufgebaut haben und wir jetzt das Hybridmodell fahren mit Exklusivprodukten, die es eben nur im Seller gibt, beziehungsweise Online-Exclusive-Produkten, die es nur im Seller gibt und zusätzlich auch noch des regulären Sortiments und aber auch Amazon-Exclusive-Produkte, die wir nur für den Vendor betreiben, um da die perfekte Sortimentsaussteuerung zu haben. Und deswegen waren wir da noch so ein bisschen im Findungsprozess, was unsere Strukturen und Strategien angeht. Ich glaube, das ganze Thema Marketing, DSP und so weiter steht für dieses Jahr ganz, ganz oben auf unserer Agenda.
spannend. Also da war eine ganze Menge drin. Das muss ich immer ganz wichtig, für mich einmal ordnen. Ich glaube, das war ganz vielen Unternehmen so, gerade im Fashion-Bereich, dass Wholesale im Vendor gänzlich getrennt ist von der Abteilung, die den Seller, also das D2C-Business, macht. Und es ist teilweise wirklich krass. Ich kenne das auch von ein paar anderen großen Fashion-Marken, wie die intern auch gar nicht miteinander reden, weil ja Wholesale auch total abgetrennt ist, teilweise. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist teilweise schon echt, echt verrückt, wo ich mir auch denke, okay, ich verstehe das ja sehr genau, was dann eben auch für Vorteile, Nachteile, aber auch erhöhte Steuerungsaufwände und erhöhte Komplexität mit so einem Hybridmodell einhergehen. Und ganz viele Marken sind im Hybridmodell, aber betrachten die beiden Bereiche so isoliert voneinander und bieten sich im schlimmsten Fall, weil beide Werbung schalten auch noch gegenseitig hoch und machen sich quasi ihre eigene Profitabilität kaputt. Also echt schon irgendwie faszinierend. Ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, dass irgendwie das Thema DSP und so für euch spannend wird, Prime Video. Da haben wir bei uns ja auch wirklich AdTech-Experten, die seit 15 Jahren nur das machen. Und da weiß ich eben auch von der Führungsebene, von den Marktplätzen, mit speziell Amazon, dass das auch deren Approaches, dass sie sagen, okay, unser Ziel ist in den nächsten Jahren bei immer mehr Marken auch wirklich in den Upper Funnel vorzustoßen, weil wir eben sagen, okay, wir können über Prime Video und so, haben wir diese Bewegtbildmöglichkeiten, können das ausspielen und haben so eine große Entwicklung und einen großen Vorsprung gegenüber TV, weil wir eben dieses Addressable targeten können. So, das heißt, ich kann ja auf tatsächliche Kaufdaten zurückführen, wer jetzt irgendwie regelmäßig irgendwie Zeit irgendwie im Outdoor-Bereich beim Wandern oder so verwendet, regelmäßig nach Skandinavien fährt, irgendwie in Natururlaub und. Und genau diese Leute dann erreichen, während die halt irgendwie irgendwelche Videos auf Prime Video konsumieren und das dann alles aber irgendwie vernetzt betrachten und dann auch Rückschlüsse auf die Effektivität von meinen Kampagnen ziehen, je nachdem, was da gekauft wird. Und das ist irgendwie faszinierend. Und da merken wir bei ganz vielen, wie da jetzt so ein Umdenken stattfindet. Da sind ganz viele noch irgendwie am Anfang, aber dass halt dieses ganze Thema wirklich Brand Awareness über Formate wie Prime Video, DSP und so halt einfach ein größeres, relevanteres Thema wird. Von daher cool, dass es bei euch auf der Agenda ist. Bringst du sowas dann intern durch, bringst das dann mit und sagst, ey, wir müssen das machen? Oder würdest du sagen, auch von ganz oben, vom Management, ist dieses Verständnis für diese Digitalkanäle, für diese Marktplätze da, dass ihr eher so ein Stück weit irgendwie Hand in Hand diese Erkenntnisse sammelt und nach vorne bringt? Oder musst du das schon aktiv irgendwie reindrücken irgendwie in die Organisation?
Also ich muss sagen, unser Management ist erstmal super offen gegenüber Ideen, die aus den Fachbereichen herangetragen werden, weil dort auch die meiste Kompetenz ist. Und das Management sagt auch ganz klar, ihr seid die Experten für euren Fachbereich. Deswegen ist da ein großes Vertrauen in die Kompetenzen. Da die Fachbereiche untereinander, gerade die sehr enge Schnittstellen haben, gerade jetzt auch DSP ist eine ganz enge Schnittstelle zwischen Marketing und E-Com, da sehr viel Brand und Content auch drin steckt. Da müssen die Fachbereichsleiter sozusagen sich auch sehr einig sein und können sich damit natürlich auch gegenseitig unterstützen. Natürlich wird bei uns nichts einfach so durchgewunken aufgrund von Bauchgefühl, sondern da stehen dann schon Business Cases hinter. Was erwartet man an Outcome? Was sind die Ziele? Was sind die KPIs, die man damit unterstützen möchte? Sind da strategische Business Goals fürs Unternehmen mit erfüllt? Ist schon eine Reihe an Checkboxen, wo man erstmal ein Häkchen dran machen muss. Und trotzdem, glaube ich, liegt es ein bisschen daran, wie hartnäckig man Themen auch durchsetzen möchte, wie sehr man daran glaubt und wie sehr man dafür kämpft. Aber da wird schon sehr gut entschieden und mit einem sehr smarten Auge drauf geguckt. Da ist das Verständnis auf jeden Fall auch gegeben. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, man diskutiert da sehr stark auf Augenhöhe über die verschiedenen Maßnahmen und Themen und über die Priorisierung der Themen.
Ja, stark. Das klingt genauso, wie es sein muss. Ich meine, irgendwo muss man ja auch für seine Themen irgendwie einstehen, die präsentieren, aber natürlich ein Unterschied, ob die Geschäftsführung extrem Wholesale getrieben ist und sagt, ja, alles andere ist irgendwie Beiwerk. Das klingt bei euch aber überhaupt nicht so. Das klingt bei euch so, als irgendwie gewinnt eine gute Idee am Ende. Ja, oder ist immer ein offenes Ohr dafür da. Und das klingt genau richtig. Ihr seid ja Fashion so. Und bei Fashion ist es ja so, im Marktplatz-Business, wir haben jetzt über Amazon geredet, aber da gibt es ja auch noch wirklich einen großen Zalando, man hat ein About You, aber auch wenn man mal über ganz andere Marktplätze spricht, wie jetzt irgendwie auch ein Shein, ein Temu, ein Otto, Kaufland, ne? Ich weiß, ich habe jetzt ganz viel reingeworfen, aber mich würde es mal interessieren, so welche Marktplätze sind denn für euch insgesamt so irgendwie am wichtigsten und wie schaust du eigentlich auch auf die verschiedenen Marktplätze?
Ja, also wir haben natürlich auch eine gewisse Onboarding- und Emerging-Markets-Strategie und wir stehen jetzt auch nicht still und bleiben bei den Marketplaces, die wir aktuell haben. Wir haben auch schon relativ viele, haben zum Start direkt Zalando, About You und ein bisschen später Otto ongeboardet. Danach kam dann, jetzt hoffe ich, kriege ich alle zusammen, sonst kriege ich Ärger im Team. Wir haben noch ein Limango dazu, wir haben ein Boll dazu. Wir hatten ein Galeria, hatten es dann kurzzeitig nicht aufgrund des der Strategiewechsels. Boarden Galeria jetzt gerade aber wieder on. Haben ein Amazon. Zalando About You hatte ich schon gesagt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Was ist so mit Kaufland eBay mit den beiden?
Ja, das ist ein gutes Thema. Was uns neben Absatz auch immer sehr wichtig ist, ist das Brand Image und der Brand Fit, auch die Brand Consistency. Und eBay ist tatsächlich ein Thema, was wir gerade diskutieren, was wir ein paar Jahre außer Acht gelassen hatten, weil wir nicht genau wussten, wie geht die Entwicklung mit eBay weiter. Das war ja vor ein paar Jahren auch mal so ein bisschen wackelig aus, sag ich mal. Da haben wir erstmal gedacht, warten wir mal kurz ab. Dann ist das Brand-Image auf eBay gerade auch nicht das höchst qualitativ hochwertigste, sagen wir mal. Und die Frage ist jetzt gerade so ein bisschen, die wir uns stellen, sind andere Brands auch dort vertreten? Wie gehen die damit um? Ist es ein Kanal gegebenenfalls für Altware etc. pp.? Das eruieren wir noch, aber aktuell sehen wir das ein bisschen kritisch. Kaufland steht tatsächlich auch zur Eruierung, ist aber für uns jetzt auch nicht so der absolute Fashion-Marketplace, ist deswegen in der Prioritätsliste nicht ganz, ganz weit oben. Aber tatsächlich so ein Allegro in Polen oder auch ein, was hatten wir uns jetzt noch angeguckt? Ein
Boll vielleicht, ne? Das
Boll haben wir auch. Ja. danke für den Tipp. Boll haben wir tatsächlich auch, aber auch ein Van Graaf ist ja das holländische P&C. Sind so Themen, aber auch in Outlet City etc. pp. Also da gibt es schon noch einige Marketplaces, auch international, die wir uns noch angucken. Auch Zalando haben wir international. Ein großes Thema wird mit Sicherheit die CEOS-Kalkulation sein, die uns gerade bevorsteht. Da sind wir auch ganz gespannt, ob sich das für uns rechnet und ob wir das dann angehen, da damit auch noch viele Möglichkeiten sich eröffnen hinsichtlich auch Fulfillment anderen Marketplaces gegenüber.
Ja, okay, verstehe. Aber ist es denn so, wenn du das sagen magst, ist denn ist so ein Zalando bei euch das Größte, ist ein About You das Größte, ist so Amazon das Größte, Otto?
Das ist auf jeden Fall Zalando mit Abstand. Okay. Also About You und Otto sind auch große Player. Bei About You, muss ich ganz persönlich sagen, haben wir eine sehr hohe Retourenquote. Vielleicht haben wir da nicht so einen hundertprozentigen Zielgruppen-Fit. Aber ein Zalando ist schon einer der stärksten Umsatztreiber bei unserem Marktplatz-Business.
Ja, geht ja ganz vielen Fashion-Unternehmen so. Okay, und so, wenn man mal so ein bisschen, ich will nur einen kleinen Fuß reinsetzen, keinen ganzen, in die Fulfillment-Ecke.
Ja.
Setzt ihr da immer auf die Marktplatz-Eigenlösung, wenn vorhanden? Ne? Sowas bei Zalando gibt es da ein eigenes Fulfillment-Center, bei Amazon gibt es eine eigene Fulfillment-Möglichkeit und so weiter? Oder sagt ihr, nee, wir machen das eigentlich alles selbst oder über Partner? Wie ist das?
Aktuell machen wir wirklich alles selbst. Das hat uns auch schon ein, zwei Mal in die Bredouille gebracht, was das Fulfillment der SLAs angeht. Aber tatsächlich macht unser Logistikstandort ganz saubere Arbeit. Wir haben sogar Amazon Prime auf einigen Artikeln, auf unseren Exclusive-Artikeln bei Merchant. Also unsere Logistik macht da wirklich einen guten Job. Nichtsdestotrotz kann das natürlich ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Man braucht nur einmal einen Schnittstellenfehler haben, hatten wir. Dann gehen wir irgendwie Orders verspätet raus und schon reißt man die SLAs und man rutscht in die Low Visibility. Also das Thema hatten wir ein, zweimal. Und das ist dann natürlich verbunden mit sehr hohen Umsatzausfällen und immer unschön für jede Brand. Von daher ist CEOS tatsächlich gerade ein Thema. Und wenn, dann würden wir vermutlich, sage ich jetzt vermutlich, weil wir es noch nicht eruiert haben, auch andere Marketplaces mit anbinden, denn Zalando bietet ja tatsächlich an, auch andere Marketplaces, zum Beispiel Amazon, damit zu delivern.
Ja. Das ist immer, du sagtest ja auch, dass du, dass ihr bei FBM, bei Amazon trotzdem irgendwie Prime-Status hatte. Das ist, finde ich, immer ein absolutes Qualitätssiegel, aber natürlich keine Garantie und natürlich kann da auch ab und an mal was passieren. So, von daher. Ich verstehe den Ansatz, kann das gut nachvollziehen. Warum sagt ihr, okay, machen das über Zalando? Ich meine, man könnte es ja theoretisch auch anders machen. Man könnte ja theoretisch auch sagen, okay, ich gehe irgendwie zu zu Amazon und bespiele von da aus einen Zalando und andere Marktplätze? Warum da, weil es der größte ist und ihr sagt, okay, wir wollen das machen, was da den größten Fit hat, wo der größte Umsatz ist? Oder was ist der Gedanke dahinter?
Tatsächlich eruieren wir das gerade. Also das ist einfach ein Thema, was wir gerade kalkulieren und rechnen. Da werden bestimmt auch noch andere Möglichkeiten mit in die Auswahl kommen. Da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, weil wir das gerade mit weiser Voraussicht kalkulieren. Da kommt bestimmt auch ein Fulfillment bei Amazon noch mit in die Kalkulation mit rein. Wir haben About You tatsächlich damals mal kalkuliert und dann wurden da die Kosten massiv erhöht und hat sich das für uns nicht mehr gerechnet. Aber jetzt spielen wir das Spiel nochmal von vorne und ja, machen nochmal von neuem Case auf.
Ja, verstehe ich. Das ist ja auch teilweise echt ein dickes Brett, ne? Also bis man das alles durchkalkuliert hat und so, ne? Wie sind die Marktplätze, machen es ja doch dann nicht immer 100% einfach, ne? Mit irgendwie, okay, wo jetzt Brutto, Netto, wo variable Verkaufsgebühr, wo nochmal Werbung rauf und ne, Lagergebühren, Kubikmeter, Versandgebühren.
Und das ist ja noch lange Größen, nicht alles, und, ne? Du hast ja zusätzlich auch noch deine Personal Expenses, die du vielleicht im Assortment Management mit einplanen musst, weil so mehrere Lager zu bestücken mit Sortiment ist ja auch nicht mal eben so gemacht. Dann musst du deine Limitplanung vielleicht hochsetzen, weil du eine gewisse Stückzahl immer irgendwo auf Lager haben musst. Du musst eine ganz klare Sortimentsstrategie haben. Mache ich das Komplettsortiment, mache ich ausgewählte Styles, dann musst du den Markt kennen, gehen zum Beispiel Jacken in Polen besser als sonst wo. Also da muss ja eine ganz ausgeklügelte Sortimentsstrategie dahinter stecken und da steht noch ein bisschen mehr dahinter als nur die Kosten, die dann CEOs oder vergleichbare Fulfillment-Marktplätze aufrufen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich froh, dass ich jetzt mich aus meinen einen Fuß sich da reingesetzt habe, ziehe ich mich auch wieder raus aus dem Thema Logistik. Finde es aber spannend, was du gerade angesprochen hast. Thema irgendwie Sortimentsplanung. Ich weiß, dass es bei euch ein sehr wichtiges Thema ist und mit so vielen Kanälen, die ihr da bespielt, auch gar nicht so ohne. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch mit, habt ihr viel NOS-Produkte, so die dauerhaft verfügbar sind oder läuft auch viel über Kollektionen? Habt ihr irgendwie viele Kollektionen? Weil das ist ja ein absolut schweres Thema, was so Sortimentsplanung angeht, je nachdem, wie euer Sortiment strukturiert ist.
Ja, genau. Also natürlich haben wir auch wie jeder Fashion-Händler auch NOS-Artikel. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so roundabout 20% Minimum. Wir haben auch Online-Exclusive-Artikel, die wir konkret nur für den Online-Shop und die Marketplaces und auch die Stores, also alle D2C-Kanäle eigentlich entwickelt haben, um natürlich auch dem ganzen Wettbewerb so ein bisschen entgegenzutreten. Gerade als bei Zalando damals Connected Retail war, hatten wir auch so ein großes Pricing-Problem. Da gab es etwaige Vorteile mit dem Connected Retail Programm, dass da eben um einige Prozent, kleinere Prozentsätze, ganz aktuelle Saisonartikel schon reduziert werden durften, man da als Brand nicht so viel Möglichkeit hatte mitzugehen. Wir haben natürlich auch Pricing Tools und Übersichten und so weiter und so fort, aber es ist einfach ein härterer Wettbewerb, das muss man so sagen, vor allem weil wir auch sehr stark Wholesale driven sind und da sehr viel unterwegs ist dann auf den Marketplaces. Deswegen auch eine Online-Exclusive Auswahl, um einfach auch mehr Varianz anbieten zu können, um eigene EANs zu haben, um die Buyboxen dann natürlich sichern zu können und dann auch in dem Preisniveau irgendwie stabil zu bleiben, um als Marke auch immer noch eine Wertigkeit zu vermitteln. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Saisonware, die wir auch immer selber ordern, auch immer die Stückzahlen einplanen. Ich hoffe, dass wir da zukünftig auch noch deutlich mehr mit AI arbeiten können, hinsichtlich Predictive Analytics, aber auch da machen wir erst die ersten Recherchen und Versuche. Genau, so ist eigentlich bei uns aktuell das Thema. Bei uns ist die Herbst-Wintersaison auch eine sehr, sehr starke Saison, weil die sehr stark Jacken geprägt ist und da haben wir einfach eine riesen Produktkompetenz. Bei der Menswear sind wir auch schon super in den anderen Produktgruppen aufgestellt. Bei der Womenswear geben wir da gerade noch ordentlich Gas.
Ja, ich glaube, also gerade ne, als Fashion Player, ich weiß, wie viele Artikel habt ihr so insgesamt? Ich weiß, mit Kollektionen kann man es nie so 100% sagen, aber was würdest du sagen, ist so jetzt gerade in eurem Sortiment, was online ist? Wie viele Artikel sind das so?
Was hatte ich jetzt neulich? Oh, das ist immer so eine tricky Frage. Ich meine, wir waren irgendwie bei 64.000 SKUs. Ja,
Wahnsinn, ne? Ich weiß noch, als wir angefangen haben, ne, wir haben damals so Projekte für PVH gemacht, also im Unternehmen mit der Calvin Klein Tommy Hilfiger. Das war gerade bei der ganzen Kollektionsware, es war ein absoluter Pain, da jetzt irgendwie mit SEO-Konzepten so um die Ecke zu kommen, weil dem Moment, wo ein gutes Ranking da ist, schon wieder weg. Und ich habe tatsächlich jetzt heute darüber bei LinkedIn gepostet, weil unser Content-Team hat es jetzt eingeschlossen für die letzten Monate und haben tatsächlich mit Hilfe von AI jetzt Agenten gebaut, wo wir innerhalb von wenigen Minuten halt so eine SEO-Optimierung halt bauen können. Und das ist ja gerade für Fashion ein Riesenthema, weil auf einmal kann auch Kollektionsware irgendwie preiswert und effizient optimiert werden, was in den letzten Jahren einfach nicht denkbar war. So das ist eigentlich nochmal ein anderer Anwendungsbereich für AI. Das heißt auch so Content-Erstellung und so ist ja viel kostengünstiger, effizienter geworden. Neben diesen Themen wie Predictive Analytics und so. Ne? Also ich glaube, Thema AI auf Marktplätzen bei der Artikelanzahl, die Fashion so hat, wird, glaube ich, ein absoluter Gamechanger sein.
Absolut. Ich glaube, das ist auch so der gängigste Use Case. Nur manche machen es halt ein bisschen smarter und manche sind da noch manueller unterwegs, was Content-Erstellung angeht. Ich bin auch ganz gespannt. Kleiner Insider, morgen kriegen wir aus unserem Sortiments-Team, Produkt-Data-Team, eine Innovation vorgestellt, wie das ganze Thema Produktdaten anhand von Bilderkennung und Textgenerierung etc. eine Inhouse-Lösung sein könnte. Ich glaube, da wurde was gebastelt. Das klingt auf jeden Fall sehr gut, weil wir bislang ein ganzes halbes Jahr jetzt Tools getestet haben, die genau das anbieten. Und ich glaube, da gibt es morgen eine super Überraschung.
Da bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht greifen wir es nochmal auf, wenn du sagst, Mensch, irgendwie funktioniert für euch irgendwie extrem gut. Die Podcast-Folge entwickelt sich eh so, dass ich sage, Mensch, da irgendwie würde ich gerne nochmal nach einer gewissen Zeit nochmal reinhören, was sich irgendwie wie entwickelt hat. Was würdest du sagen, sind denn noch so AI-Use-Cases neben jetzt irgendwie so typisch Content- und Sortimentsplanung? Ich meine, das sind ja schon von den Anwendungsfeldern her riesige Anwendungsfelder, ne? Das heißt, da muss es darüber hinaus nicht noch irgendwie was geben, aber ich weiß, dass du dich ja mit solchen Themen beschäftigst. Siehst du darüber hinaus so im Marktplatz-Kontext noch weitere AI-Themen, die du auf dem Schreibtisch hast, womit du dich irgendwie beschäftigst?
Das ist ganz witzig, weil ich hatte jetzt gerade erst ein Roundtable-Gespräch zu dem Thema AI 2030 oder beziehungsweise E-Com 2030, when AI is no longer enough. Ich glaube, aktuell nutzen ganz viele AI zur Prozessoptimierung in diversen Bereichen. Also sei es jetzt Predictive Analytics, sei es Content-Erstellung, sei es irgendwie Flow generieren bei E-Mail-Automations, sei es, was haben wir jetzt noch im Einsatz? Wir haben auch Visual AI im Einsatz mit Bilderkennung und Shop-the-Look Cross-Selling-Vorschlägen, die passend zu dem Bild, zu der Farbe, zu dem Style dann zusammengematcht werden. Da machen wir auch schon so kleine Spielereien, aber meistens ist es doch eine Prozessoptimierung, die wir auch nutzen, die auch viele andere Brands nutzen. Aber ich hatte auch ganz viele, einen ganz großen Austausch und Talks mit dem Thema China und was so Trends aus China sind. Und da kam auch immer wieder das Thema auf, wie kann man AI eigentlich anders nutzen und nutzen wir das eigentlich nur zur Prozessoptimierung und was ist, wenn das ein Hygienefaktor ist irgendwann? Haben wir irgendwann den Peak erreicht? Man sagt ja, so in 5 bis 7 Jahren ist der Peak erreicht und wir machen nur noch kleinere Schritte in der Weiterentwicklung, nicht mehr so große Steps, wie es jetzt sind. Kann man AI auch kreativ nutzen? Und da hatten wir jetzt neulich wirklich so eine coole Brainstorming-Session mit vielen anderen Brands. Da kamen ganz tolle Ideen zutage. Eins, was auch schon viele umsetzen, ist das Thema Fokusgruppen, Gespräche mit einer AI oder mit verschiedenen AI-Chatbots, die auf gewisse Charaktere der Zielgruppe gepolt sind oder gepromptet sind. Okay, und so kann man dann etwaige Produktentwicklungen oder auch Landingpages durch diese virtuelle AI-Testgruppe schicken und schauen, was die da für eine Meinung zu haben. Finde ich ein super smartes Thema. Ein anderes Thema, was wir noch gefunden haben als Beispiel oder als Use Case, ist Nike, macht auch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar haben die ihren Athleten im Headquarter angeboten, durch Prompts ihren eigenen Sportschuh zu gestalten. Und durch diese AI-Thematik, durch die Prompts und so, lässt sich diese Produktentwicklung auch deutlich beschleunigen. Und dann konnten die tatsächlich durch AI ihren eigenen Sportschuh individualisieren. Ich glaube, die Verbindung zwischen AI und auch Produkt oder so eine Co-Creation, das könnte auch noch ein super spannender Ansatz sein. Oder auch dieses ganze Thema Interaktion mit dem Customer, weil Customer Centricity ist das eine Trendthema, AI das andere. Verbinde das doch mal miteinander. Schau doch mal, was passiert, wenn du dem die Möglichkeit gibst, durch AI vielleicht ein Produkt mitzuentwickeln oder ein Poem, ein Song, ein Songbook, keine Ahnung, whatever. Da gibt es bestimmt noch ganz viele Möglichkeiten, wo AI nicht nur Prozessoptimierung ist und nicht nur dabei hilft, schneller zu wachsen, effizienter zu sein, profitabler zu sein.
Okay, spannend, spannend. Also da sind wir mal ganz weit über den Tellerrand gegangen. Auch total spannend, weil das ja so Themen sind, die ich jetzt auch noch gar nicht im Kopf hatte. Ne? Aber insbesondere das irgendwie mit dem Feedback aus der Zielgruppe, ne, in Form von einer AI, finde ich super spannend. Wenn du dich jetzt noch auf drei Themen, was so Top 3 Prio-Themen für 2025 festlegen müsstest, so im Marktplatz-Kontext, was sind deine Top 3 Prios?
Im kompletten Marktplatz-Kontext wäre das für mich DSP, Expansion und Marketing. Ganz klassisch. Ich habe tatsächlich noch ein paar Top-3-Themen für Gesamt-E-Commerce, aber wenn es auf die Marktplätze fokussiert sein soll, dann das.
Ja, komm, das kann ich jetzt aber den Hörern und Hörern nicht vorenthalten. Dann auch noch kurz für E-Commerce.
Tatsächlich sind das aber auch Themen, die andere wahrscheinlich schon längst angegangen sind, weil wir da ja einfach ein bisschen Spätstarter waren. Das Thema App ist für uns ein interessantes Thema. Mhm. Das Thema Discovery-Driven E-Commerce mit dem ganzen Thema Shoppable-Video-Content, Live-Shopping etc. pp. Und das ganze Thema Community-Building, Community-Events ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns.
Ja, okay, spannend. Da muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz rein, weil so gerade Thema Live-Shopping, weil ich hatte dazu neulich gerade jetzt auch so für Fashion Markt eine ganz spannende Auswertung gelesen von About You, die das Thema Live-Shop immer ausprobiert haben. Klar, kommt ja irgendwo von TikTok getrieben. Mhm. Und trotzdem fand ich es interessant, denn die haben wirklich gesagt, okay, wir gehen mal all in bei dem Thema für 12 Tage. Mhm. Haben irgendwie in den ersten 2 Tagen für irgendwie, ich glaube, 10 bis 12 Stunden, ich glaube 12 Stunden durchgesendet. Bei den nächsten 10 Tagen dann noch irgendwie für, ich glaube, irgendwie knapp 10 Stunden. Also echt lange, fast durchgehend durchgesendet. Und haben in der ganzen Zeit irgendwie 5.000 Euro Umsatz gemacht. Also wirklich maximal enttäuschend. Mhm. Wirklich krass. Und ich war jetzt auf der OMR und da war ja neben dem Amazon-Stand war eine riesen TikTok-Shop-Burg aufgebaut. Was siehst du primär? Also welche Kanäle interessieren dich? Was fasziniert dich so an Thema Live-Shopping?
Ich wusste genau, worauf du dich beziehst, als du das gerade angesprochen hast, weil es ja diesen Vortrag gab, wo About You tatsächlich das einmal komplett in Frage gestellt hat und gesagt hat, da sind wir noch lange nicht. Das mag auch sein, aber es gibt ja auch zum Beispiel andere Möglichkeiten, das zu nutzen. Also ein Zalando nutzt es ja auch, ein Otto nutzt es tatsächlich auch schon lange, Live-Shopping. Aber da geht es auch nicht nur um den Moment selbst. Und ich glaube, das ist tatsächlich was ein TikTok etc. viel besser nutzen kann, dass du ad hoc in der Sekunde da interagierst. Und da sind die Kommentare und ich glaube, die Kommentare während des Live-Shoppings eigentlich auch noch viel wichtiger als das Live-Shopping selbst. Aber tatsächlich werden ja auch die Aufzeichnungen geshared und da passiert wohl im Nachhinein, also ich habe selbst noch keine Erfahrungswerte, aber angeblich passiert ja im Nachhinein noch ganz viel mit User-Interaktion. Und ob das primäre Goal hier Abverkäufe sein sollten oder Sales sein sollten oder das in diese ganze CRM-Strategie eingebunden ist und das zum Thema Loyalty und Kundenbindung gehört, weil ich mich da austausche, weil ich meine Micro-Communities finde, weil ich Gleichgesinnte finde und mich dadurch viel stärker mit der Marke verbunden fühle, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und von daher, ich weiß nicht, ob ich es nur auf Sales fokussieren würde.
Ja, finde ich, ist ein interessanter Ansatz. Also definitiv, ne? Ich meine, endlich kann es ja durchaus sowas sein, ne? Auch irgendwie so ein Customer Support, ne, da halt irgendwie einfach Fragen für die Allgemeinheit irgendwie beantworten und. Ich hatte neulich mit einer führenden DIY-Marke gesprochen und die haben das bei Otto getestet. Da war der Umsatz so lala, also jetzt auch nicht unbedingt gut. Die haben es danach aber in ihren stark frequentierten Online-Shop gestellt und haben dann gesehen, haben so Gartenprodukte gemacht, dass eine relativ lange Viewdauer erzielt wurde. Das heißt, die haben sich das irgendwie so im Schnitt 16 Minuten angeguckt, das Video, also Wahnsinn. Mhm. Auch jetzt nicht wahnsinnig viele Sales gemacht, aber das Interesse war ja offensichtlich da, sich das anzuschauen. Ich meine, in dem Moment, wo man den Kunden dazu bringt, Zeit mit meinem Produkt, meiner Marke zu verbringen und ihn das unterhält und er auch wirklich eine gewisse Zeit da bleibt, dann wird das in irgendeiner Form positive Effekte haben. Wenngleich das auch vielleicht nicht der kurzfristige Sale ist. Dementsprechend finde ich es ganz spannend, da nochmal aus anderen Blickwinkeln drauf zu schauen. Mhm. Weil sonst hat man natürlich das Risiko, dass man es einfach schnell abtut, als ja, bringt nichts. Aber sonst guckt man sich sowas ja auch nicht irgendwie 16 Minuten an. In dem Fall denke ich mir halt.
Ja, genau. Ja, und wichtig ist, finde ich, immer, wenn die Implementationskosten nicht zu hoch sind und man da sehr viel Budget verwendet, um Dinge zum Leben zu erwecken, bin ich immer ein Freund von ausprobieren und machen, Ergebnisse herausfinden, bewerten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Weil vieles ist für einzelne Marken auch unterschiedlich. Zielgruppen sind unterschiedlich, Brands sind unterschiedlich. Vieles muss auch erstmal gelernt werden und muss auch erstmal anlaufen. Aber ich finde, wenn man nicht ausprobiert und immer abwartet, dann hat man halt auch keine geile Experience, keine geile Customer Experience. So.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Christina, das waren super spannende Insights. Hat echt großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht die letzte war.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Man kommt ja dann immer so ins Plaudern. Und ich finde auch, du hast ganz, ganz tolle Fragen gestellt, die einem auch wirklich mal kurz zum Nachdenken angeregt haben. Von daher hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht.
Top. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Ja, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.